Ohne kann ich nicht. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Freude, dass wir dein Wort anschauen dürfen. Und Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich echt, dass du redest zu unseren Herzen durch meine Worte. Leg mir deine Worte auf die Zunge und rede du auch zwischen den Zeilen zu jedem ganz persönlich. Begegne uns heute, du großer Gott. Veränder uns, fordere uns heraus und lass uns nicht so bleiben, wie wir heute sind. Halleluja, Ehre sei dir. Amen. Ja, wir sind immer noch bei Sieg oder Niederlage. Für was hast du dich entschieden?
Sieg.
Genau. Und wir sind schon beim siebten Punkt. Und ich habe euch ja neulich gesagt, ich gehe das ganz relaxed an. Im April habe ich diese 12 Punkte aufgeschrieben. Und wir arbeiten uns einfach so vor, wie es geht. Ne? Heute habe ich mir einen vorgenommen. Abendmahlsgottesdienst, ich denke, das ist realistisch, dass wir den einen Punkt schaffen. Die ersten 6 Punkte, die wir schon bearbeitet haben, waren Lobpreis, Anbetung, Gebet. Dann kam ein Doppelbegriff, Risikofreude, / Hingabe. Dann haben wir uns mit Unterordnung beschäftigt. Erinnert euch an diese 2. Könige 3 Bibelstelle, wo die Feinde die Moabiter gewonnen haben und wo so dieser Gedanke dahinter stand, es geht im Reich Gottes oder es geht in der geistlichen Welt um einen Krieg der Unterordnung. Wer geht bis zum Äußersten für seinen Herrn? Und dann haben wir uns das letzte Mal angeschaut, den klaren Verstand, nicht eingenebelt zu sein, nicht Gefahr laufen, irregeführt zu werden. Und heute habe ich gleich 3 Begriffe in ein Paket geschnürt und habe das genannt Treue durch Einheit und Unterstützung. Treue, Einheit, Unterstützung. Und ich habe eine Geschichte aus dem Alten Testament, das ist unsere Basisgeschichte. Da fangen wir mit an und da kommen wir auch immer wieder mit hin zurück. Und die Sina hat das wahrscheinlich vorbereitet. Könnt ihr das mitlesen oder auch, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag es doch bitte mit mir auf. 2. Mose 17 ab Vers 8. Super. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte.
Das ist ja schon mal eine coole Aussage, die kann man leicht überlesen. Einer sagt, was der andere macht, das ist faszinierend. Ihr habt die Ironie nicht verstanden, aber ihr könnt dann zu Hause lachen. Okay.
Okay. Und es geschah, nee, da bin ich zu weit, er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mal das mal. Also nicht, weil ich so schön malen kann, sondern einfach so, um dieses Bild dieser Geschichte aufrechtzuerhalten. Also das soll jetzt der Berg sein, das ist der Mose. Und der hatte ja irgendwie den Stab, ich weiß nicht, ob er den so hochgehalten hat, die Arme waren ja jedenfalls oben. Dann wurde er müde. Der hat jetzt einen besonders langen Arm gekriegt. So, und die haben ihn gehalten. Und hier unten war dann der Josua. Und der hat gekämpft mit ganz vielen anderen. Und hier waren die Feinde. So, alles kann man alles nachvollziehen. Ne? Ihr habt ja die Geschichte gehört. Okay, aber hier mal. Also das ist Josua. Das ist Mose, das ist Aaron und das ist der Hur. Genau. Supi. kleine Vorgeschichte möchte ich euch teilen. Was ist passiert, bevor Amalek auf der Bildfläche erschienen ist? Da hatte Israel schon ein anderes Problem, und zwar ein sehr, sehr ernstes. Ihnen ist nämlich das Wasser ausgegangen. Das, was uns so total fremd ist, ja. Aber die waren in einer Gegend, wo kein Wasser war. Und dann haben sie Stress gemacht bei Mose. Warum hast du uns nur aus Ägypten geführt? Also die hatten das mit der Dankbarkeit mal kurz vergessen. Und also es war richtig heftig. Und ich stelle mir das so vor, dass der Mose nicht weniger Durst hatte. Dem war ja nun auch das Wasser ausgegangen. Und er genauso verzweifelt war. Und er tut das einzig Richtige, was man tut, wenn man verzweifelt ist. Nämlich was? Er schreit zu Gott. Genau. Also nicht rumheulen, nicht in Selbstmitleid versinken, nicht die böse Welt anklagen, sondern zu Gott rennen, wenn du verzweifelt bist. So, Gott gibt ihm eine Anweisung, Mose macht, was Gott sagt, und das Problem ist gelöst, es kommt Wasser aus dem Felsen. Und in dieser Situation oder mit dieser Vorgeschichte werden sie dann mit ihren Feinden konfrontiert. Und ich glaube, bei dieser Situation, wo die so bockig, rebellisch waren, ist gar nicht mal das Ding an sich das Problem, sondern eigentlich liegt das Problem immer viel weiter unten, nämlich darin, dass sie kein Gottvertrauen hatten in dem Moment. Und das ist ja manchmal so. Es ist dir wahrscheinlich auch schon passiert. Mir ist es schon passiert. Wenn du mit was konfrontiert wirst und du siehst null Ausweg, du hast null Kontrolle, du hast keine Möglichkeit, dich da selber wieder rauszuhieven, dann kann man manchmal bockig werden, oder? Mal so ganz ehrlich, dann sind wir manchmal nicht so, wie Gott uns haben will. Und bei Israel war das auch so. Aber sie haben es ja immer wieder auch zurückgeschafft. Und mein Gedanke an der Stelle ist, vielleicht bist du an einem Punkt, wo du Gott für Versorgung ganz neu vertrauen musst. Und ich würde gerne, bevor wir weitergehen zu unserer eigentlichen Geschichte, kurz dafür beten. Und wenn dich das betrifft, dann schließ deine Augen, leg deine Hand auf dein Herz und sag: Vater Gott, ich will dir neu vertrauen, dass ich wieder zu Wasser komme. Dass meine Not, mit der ich gerade konfrontiert werde, dass sie durch dich beendet wird, dass du mir hilfst. Ich will dich neu anerkennen als meine Quelle, als meinen Versorger, als den Gott, der es gut mit mir meint und der mir alles gibt, was ich zum Leben brauche, für mich, für meine Familie und mehr als das. Überfluss, ich vertraue dir, du bist mein Versorger, das erkläre ich jetzt heute Morgen, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Gut, dann gehen wir weiter. Die Amalekiter, was waren das für Leute? Das waren Nachfahren eines Enkels von Esau. Und der hatte diesen bekommen mit einer kanaanitischen Frau. Diese Leute, die Amalekiter, sie waren immer Feinde Israels. Du liest eine Menge in der Bibel über sie. Bileams letzte Weissagung galt zum Beispiel ihnen und ihrem schrecklichen Untergang. Amalek war verbündet mit den Midianitern und anderen Volksgruppen und waren zur Zeit von Gideon, dem Richter Gideon, eine Plage. Die Amalekiter haben Israel auch mal besiegt, zum Beispiel bei Horma in 4. Mose 14 nachzulesen. Da waren die Israeliten wieder bockig und hatten keinen Sieg. Und eine ganz entscheidende Stelle, die ich auch mit euch lesen möchte, Sina, jetzt bist du wieder gefragt, ist in 1. Samuel 15, ab Vers 7. Da geht es nämlich auch um Amalek und dieses Mal um König Saul. Da schlug Saul Amalek von Hevila an bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und das ist so eine Bibelstelle, die erschreckt mich. Er hat einen Teil vom Willen Gottes getan. Aber er hat aus welchen Gründen auch immer, um sich ein Denkmal zu setzen, um zu sagen, ich gebe heute einen aus, schaut, was ich für ein toller König bin. Wir müssen ja jetzt nicht das ganze Vieh und irgendwie wollen wir ja auch was bei absahnen bei diesem ganzen Teil. Und den König, ich stelle mir das so vor, der König war wie so eine Trophäe, den am Leben zu lassen und den da vielleicht gefangen irgendwo auszustellen oder an Pranger zu stellen, wie auch immer. Er hat einen Teil des Willens Gottes getan und Gott ist richtig sauer im Himmel und König Saul denkt, er hat alles richtig gemacht. Das führt mich an den Punkt, zu Gott zu sagen, lieber Herr, bitte, 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 lass mich nicht in so ein Irrtum reinlatschen, sondern zeig mir, wenn es irgendwo noch stinkt. Zeig mir, wo mein Gehorsam unvollkommen ist. Zeig mir, wo ich aus dem falschen Motiv, jetzt ist sie weg, die Eva, aus der falschen Haltung heraus, ja, so ein bisschen was abgebogen habe. Es sieht manchmal so edel aus, wenn wir das abbiegen. Es sieht manchmal so fromm aus. Und es ist ja auch eigentlich nett, ne, dass er den Leuten das Vieh lässt. Die haben ja auch was geleistet und so weiter. Und Samuel lobt ihn aber nicht. Er konfrontiert ihn, er sagt dann, was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und Brüllen von Rindern, das ich da höre. Und Saul sprach, man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, das Volk, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen aber haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete dem Saul, halte still und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm, rede. Und Samuel sprach, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht? Sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Das, was Samuel hier macht, ich weiß nicht, ob es ihm Spaß gemacht hat. Wenn er ein Mensch war wie wir, was er wohl war, ist es ihm auch nicht leicht gefallen. Und er hätte bestimmt mehr Freude gehabt, wenn Saul das durchgezogen hätte und er hätte sagen können, du bist ein wahrer König, nach dem Herzen Gottes, du gefällst Gott. Aber er hat sich auch nicht gescheut, die Wahrheit zu sagen. Liebe sagt dir die Wahrheit. Und ist es nicht gut, dass wir uns jetzt richten in diesem Leben und Sachen in Ordnung bringen? Weil die Frage, wenn Buße gefolgt wäre, wenn die Frage dann beantwortet wird mit Buße, stehe ich im Himmel nicht mehr, wenn ich Rechenschaft gebe für mein Leben und muss diese Frage von Gott selber beantworten. Ich glaube, das ist total unangenehm. Und deswegen sieh doch, wenn jemand in Liebe dir was sagt, dein Zellleiter oder wer auch immer, deine Frau, dein Mann, sieh das doch als Chance und nicht als Bedrohung. Es ist nicht immer alles angebracht. Nicht jede Konfrontation ist im Sinne Gottes. So, wir dürfen das schon bewegen und checken. Aber wir sollen es ernst nehmen und nicht gleich wegschieben. Witzig ist auch, dass er sagt, ja, das Volk hat. Ne, so, das schiebt die Verantwortung so ein bisschen weg. Das fühlt sich gleich ein bisschen angenehmer an, wenn da der wild gewordene Prophet vor einem steht. Das war bestimmt eine sehr Situation voller Spannung in der Luft. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Das ist ein richtig trauriger Bibelabschnitt. Saul war eigentlich berufen, Amalek ein endgültiges Ende zu bereiten. Und dann hat er seine Berufung verloren über seinem Ungehorsam. Und das ist so schmerzhaft. Also ich finde das schmerzhaft. Das ist, ja, wenn ein Mensch, der von Gott berufen war, der gut angefangen hat, der die Salbung Gottes erlebt hat, dann irgendwo so scheitert und Menschenfurcht oder Anerkennung sucht, mehr als dass er wirklich das macht, was Gott klar gesagt hat. Und wir können singen und jubeln und lachen. Okay, cool. Z steht für Zunge. Gott will meine Zunge heilen. Wir segnen dich damit und du sollst die Fülle Gottes empfangen. Alles, was du nötig hast, in Jesu Namen. Sei gesegnet. Amen. Amen. Ja. Was war hier das größte Problem? Eigentlich wie bei der Wasserkiste auch. Nicht mal das Wasser, das fehlte, oder die bockige Haltung, die dann sich einstelle, sondern das mangelnde Gottvertrauen. Und wenn ich denke, dass Gottes Weg der beste ist, dann gehe ich den. Richtig? Dann gehe ich nicht meinen eigenen Weg. Und hier war nicht der Feind von außen das größte Problem, sondern der Ungehorsam von drinnen. Saul war selbst gerecht und dachte, hey, ich bin schon in Ordnung, aber er zog es nicht durch. Und ich möchte dich herausfordern, dass du Gott heute mal die Frage stellst. Herr, lass uns das doch machen. Wir können ja mitten in der Predigt nochmal beten. Hand aufs Herz, wenn du dabei sein willst. Ich bin selber auch dabei. Ich möchte dich fragen, Herr, wo ist mein Gehorsam unvollständig? Wo rechtfertige ich meinen eigenen Weg mit edlen Motiven? Und Herr, ich gebe zu, dass Amalek oder unser Feind heute nicht das wirkliche eigentliche Problem ist, sondern die scheinbare Übermacht von außen. Die Dinge, die mir Angst machen wollen, Umstände, Menschenfurcht vielleicht, das sind die eigentlichen Sachen. Und Herr, ich bitte dich, veränder mein Herz und veränder meine Gedanken. Denn das Schlachtfeld ist nicht auf der freien Fläche, wo Amalek angerollt kommt, sondern das Schlachtfeld ist zwischen meinen Ohren, ist in meinem Herzen. Und Geist Gottes, du sollst da jetzt aufräumen dürfen. Ich lade dich ein. Veränder mich. In Jesu Namen. Amen. Die Amalekiter, das waren übrigens ganz, ganz fiese Leute. Wenn du das nachliest, in 5. Mose 25 kriegen wir noch ein bisschen Detailinformationen zu dieser Situation. Die haben nämlich gewusst, dass die Wassermangel haben und haben das ausgenutzt. Sie sind gerade deswegen dahin gezogen, um sich die Schwächsten zu packen und sie zu töten. Ja, die Amalekiter, die beschäftigen Israel noch eine ganze Weile. Zum Beispiel in 1. Samuel 30 hat auch König David gegen sie gekämpft. In den Tagen König Hiskias wurde ein Überrest der Amalekiter vernichtet. Aber die letzten Nachkommen von König Agag, den Saul im Ungehorsam am Leben gelassen hatte. Wisst ihr, wann die noch gelebt haben? Weiß es irgendeiner? Mal gucken. Super. Bei Esther. Weil wer war Haman? Haman war der Böse in der Geschichte, ja? Haman war das Charakterschwein, der auf die Juden so einen Hals hatte, der Anerkennung wollte. Und Haman war was? Ein Agagiter. Haman war in der Generationslinie von König Agag. Es hätte diesen Haman zumindest nicht gegeben, wenn Saul gehorsam gewesen wäre. Dann hätte Esther dieses Problem nicht gehabt. Ist das nicht interessant? Also ich fand das hochinteressant. Das war ungefähr im Jahr 473 vor Christus. Diese Sache mit Esther. Esther 8, Vers 3 steht ja, Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans des Agagiters abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hätte. Wäre Saul seiner Berufung treu und Gott gehorsam gewesen, hätte Israel 600 Jahre Kummer und Krieg mit Amalek nicht gehabt. Ist das nicht interessant? Du denkst vielleicht, dein Ungehorsam heute ist ja nicht so schlimm. Ne, deine Familie, die packt es trotzdem irgendwie. Und deine Kinder, die haben auch schon mal ein Übergabegebet gebetet. Aber du weißt nicht im Geistlichen, welche Amalekiter du am Leben lässt, wenn du Gott nicht wirklich ganz nachfolgst. und wie lange sich das noch fortsetzt, vielleicht bis zu deinen Urenkeln, weil du irgendwann nicht konsequent warst. Habe ich mir so gedacht. Macht Sinn, oder? Also für mich macht es irgendwie Sinn. Und zurück zu unserer Ausgangsgeschichte. Mose, Aaron, Hur, Josua. Es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein, legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur rissen ihm seine Arme runter und sagten, wir wollen auch mal in der Mitte stehen und den Stab festhalten. Steht in meiner Übersetzung. In deiner auch? Ich guck mal, ob ich es richtig hinkriege. Aaron aber schubste Hur zur Seite, stellte sich hinter Mose und wollte selber beide Arme hochhalten. Habt ihr eine Bibel dabei? Mose nahm den Stab, stieß Aaron und Hur zu beiden Seiten nieder und sagte, ich kann das alleine. Auch nicht gut. Mal gucken, ob mir noch was einfällt. Ach, Susanne, du immer mit deiner Bibel. Nee. Gott hat da ein Team aufgestellt und jeder hatte seinen Platz. Stimmt's? Ist eine coole Geschichte und das Bild gefällt mir ziemlich gut. Gott hat diese vier Männer strategisch platziert, um eine bedrohliche Situation in einen kraftvollen Sieg zu verwandeln. Mose empfing Anweisungen, verteilte Anweisungen. Man handelte danach. Man liest überhaupt nichts von Stress zwischen den Vieren. Vier Männer in Einheit. Glaubt ihr, dass das eine ziemlich starke Sache ist? Glaubt ihr, dass das eine ziemlich starke Sache ist? Amen, ich glaube das auch. Vier Männer Gottes zusammengestellt, das ist eine coole Kiste. Jesus und seine drei, Mose und seine drei hier, ist eine starke Sache. Ich ziehe für mich so ein paar Schlussfolgerungen aus der Geschichte. Man kann bestimmt viel mehr da rausholen und das noch intensiver untersuchen, das überlasse ich dir für zu Hause. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, Mose brauchte Unterstützung. Er war zwar der Leiter, aber alleine. Wie war das, wenn du ein Leiter bist, dann folgen dir Leute, wenn nicht, machst du nur einen Spaziergang. Da gibt es so Sprüche. Also, der muss ja jemanden leiten. Er brauchte Unterstützung, er wusste, dass er sie brauchte, er nahm sie an, er war wichtig für Gott, aber er war nicht der Ursprung des Sieges, richtig? Richtig. Aaron und Hur haben gemerkt, hey, der braucht uns und sie waren für ihn da. Sie hielten seine Arme hoch. Und wenn ich das jetzt mal so auf mein Leben übertrage, in der Vorbereitung habe ich das so gedacht. Es gab Zeiten, da habe ich gedacht, es ist total wichtig, dass ich meinen Leiter mit meinen Bedenken beschäftige und meine andere Perspektive darstelle. Das heißt, ich habe dem Bernd nicht unbedingt die Arme hochgehalten, sondern er brauchte auch seine Arme noch, um mit meinen kleinen Angriffen oder Herausforderungen umzugehen. Aber eigentlich wäre es mein Job gewesen, seine Arme hochzuhalten, damit er nicht müde wird, während der Kampf läuft. Das heißt nicht, dass man nicht, ihr versteht das richtig, über Sachen sprechen kann. Aber manchmal muss man einfach dahinter stehen. Gestern hat der Bernd eine Entscheidung getroffen für eins unserer Kinder und ich fand die zu hart. Dann habe ich überlegt, was ich mache. Vor 2 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch vor den Kindern. Ich sehe das aber anders. Und dann habe ich aber gehört, wie Gott mir sagt, nee, du machst das, was ich sage, du unterordnest dich. Du stützt ihn, du sagst nichts, habe ich gemacht. Aber dann habe ich ihn gefragt, können wir mal kurz alleine? Dann waren wir mal kurz alleine und dann habe ich ihm das gesagt, dass ich das anders lösen würde, die Situation. Aber ich habe gesagt, ich stehe voll hinter dir, ich werde da nicht, wenn du das... Wisst ihr, Gott hat ja Eltern für Kinder gegeben, nicht nur ein Mann und nicht nur eine Frau. Beide Seiten sind sehr wichtig. Manchmal muss das Straight vom Vater kommen, wo wir einfach wegschmelzen, wenn der Bub die großen Kulleraugen macht. Versteht ihr? Aber wo es für den Bub das Beste ist, wenn der Vater sagt, nee, so... Ja, Thomas, du kennst das nicht, gell? Du kennst nur die feminine, ich wickel dich Variante. Aber die Jungs, die können auch. Also ich habe den Unterschied noch nicht richtig feststellen können. Also große Augen können alle machen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er seine Meinung ändert, weil er hat das sehr klar gesagt und ich wollte auch nicht seine Autorität untergraben, sondern ihn stützen. Und ich habe ihm halt meine Meinung gesagt und dann sagt er, ja, super, danke dafür, ich mache das dann so. und er hat es umgedreht und er hat die Entscheidung verändert. Und dann hatten wir ein sehr glückliches Kind und eine neue Ausgangssituation. Und ich glaube, das war gut. Aber ich habe nicht auf dem Hügel ihm seinen Stab aus der Hand gerissen und habe gesagt, jetzt lass mich mal bitte schön hier stehen. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie man das löst. Sondern ich habe ihm auch in meinem, ich sehe es anders, den Arm hochgehalten, weißt du? So kann man mit Leitern umgehen. Man kann sagen, du, ich nehme das ernst, was du sagst. Kann das vielleicht gerade nicht so teilen, aber wenn du dabei bleibst, dann machen wir es halt so. Ja, was hat der Mose gemacht? Der Mose hat vertraut. Der war genauso abhängig von den beiden wie umgekehrt. Da gibt es keinen, wie sagt man dann, Superstar, einsam, laufender, ich mache mal hier alles. Mose hat Aaron und Hur vertraut. Er hat ihnen zum Beispiel auch die Vertretung anvertraut, könnt ihr in der Bibel nachlesen, als er seinen 6-wöchigen Herrlichkeitsvisionsempfangs, bin mal kurz bei Gott, Urlaub angetreten hat. Dann waren Aaron und Hur die zwei, die beim Volk blieben und an seiner Stelle leitend eingesetzt waren. Und Josua, der war ja auch nicht unwichtig und er ist ja in hohem Alter dann Moses Nachfolger geworden und ich glaube, einen treueren Assistenten, vielleicht Paulus und Timotheus, gibt es kaum in der Bibel zu finden, so, wenn Männer so zusammenstehen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und der Josua, der hat eigentlich die Arbeit gemacht. Ne? Der war so der sichtbare Teil von dem Team. Die anderen waren ja auf dem Berg, aber die Schlacht angeführt, die Männer in den Kampf angeführt hat Josua. Und auch der war wichtig, glaubt ihr das? Aber der Sieg kam nicht von Mose, er kam auch nicht von Aaron. Er kam nicht von Hur. Und er kam noch nicht mal von Josua. Woher kam der Sieg? Von Gott, von ganz oben, genau. Nicht so richtig schön, aber ja, Sieg kommt von oben. Und warum konnte Gott das tun? Weil sie gehorsam waren. Und weil sie in diesem Gehorsam eine Einheit dargestellt haben und sich gegenseitig unterstützt haben. Was sagt die Schrift im Psalm 133? Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, da herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. In dieser Schlacht war ein Ort, an den Gott seinen Segen befohlen hat, weil Brüder in Eintracht beieinander zusammengestanden sind, weil jeder seinen Platz eingenommen hat, weil keiner getauscht oder gezetert hat, sondern jeder einfach durchgezogen hat. Ja. Und ich glaube, dass Gott sich dir und mir, dass er sich uns heute offenbaren will als der Gott, der für dich kämpft. Als der Gott, der deine Schlacht kämpft. Er braucht deine Kooperation, aber der Sieg kommt nicht von dir. Er kommt auch nicht von deiner Freundin, die mit dir betet oder von deinem Zellleiter, der dir irgendwie unterstützend ja, unter die Arme greift. Der Sieg kommt von Gott. Der Herr ist dein Kriegsbanner. Und wenn du treu bist, wenn du in Einheit und Unterstützung läufst, dann können Wellen von Entmutigung und schlechten Nachrichten kommen, dann kann der Feind sein Maul aufreißen, dann wirst du trotzdem siegreich vom Feld gehen. Glaubst du das? Ich glaube das. Ich habe ein bisschen nachgelesen über diesen Berg Hermon. Wir haben ja hier zwei Bilder an diesem Psalm, die vergleichen, wie cool es ist, wenn Leute gemeinsam was machen und nicht gegeneinander handeln. Der Berg Hermon oder das Bergmassiv des Hermon erstreckt sich entlang der syrisch-libanesischen Grenze über 25 Kilometer in einer Ausrichtung Südwest-Nordost. Im Süden endet das Gebirge auf den von Israel annektierten Golanhöhen. Durch seine Höhe sammelt der Hermon an seiner Westflanke erhebliche Niederschläge, die verschiedene Quellen speisen. An der Süd- bzw. Westseite entspringen auch die drei Jordanquellen. Aufgebaut ist der Berg meist aus Kalkstein und dazwischen vulkanischen Gesteinen. Durch seine Höhe von 2814 Metern über dem Meeresspiegel dominiert der Hermon mit seinen drei Gipfeln die umgebenden Landschaften. Über 1800 Meter ist der Berg mehrere Monate im Jahr schneebedeckt, weswegen er auch als Berg des Greises bzw. Berg des Schnees gilt. Der höchste Punkt des Staates Israels liegt auf einer Höhe von 2224 Meter, rund 11,5 Kilometer südsüdwestlich des Hermon-Gipfels. Bis zum Sechstagekrieg gehörten die südwestlichen Hänge des Hermons zu Syrien. Am 10. Juni 1967 wurden diese Gebiete zusammen mit dem Golan von Israel erobert und am 14. Dezember 1981 annektiert. Für Israel, dessen international anerkannte Grenze am Fuß des Berges verläuft, ist der Berg von erheblicher strategischer Bedeutung. Ja, ich spare mir das mal, da sind bestimmte Streitkräfte und von der UN-Soldaten und für die Trinkwasserversorgung ist der Hermon wohl, ja, mega wichtig für Israel. Fand ich ganz spannend zu wissen. Die höchste Höhe von Israel. Wenn ich höre, die höchste Höhe, dann denke ich im Sinnbild daran, die höchste Höhe ist der Ort, wo ich Gott suche. Die höchste Höhe ist dann, wenn ich mich absondere und wenn ich Gott im Gebet suche, wenn ich Gott anbete. Und von diesem Ort, von meinem Hermon, fließt Fruchtbarkeit in die Ebene, in den Rest, in den Alltag, in die Situationen, die mich herausfordern. Wenn du auf der höchsten Höhe bist, wenn du bei deinem Gott bist, fernab von jeglichen menschlichen Behausungen, ja, bildlich gesprochen, dann nimmst du eine andere Perspektive ein. Dann nimmst du die Perspektive ein, die Gott hat. Dann siehst du die Dinge mit Abstand. Dann ist der Feind nicht mehr so groß vor deinem Gesicht, sondern wie eine Ameise irgendwo da unten. Und die Situation, die dir gerade Kummer macht, wird viel, viel kleiner. Amen. Das Salböl Aarons ist das zweite Bild. Das Salböl macht die Berufung des Priesters fest. Und wenn ich mir das so vorstelle, ihr könnt das ja nachlesen oder ihr kennt das, wie der Priester gekleidet war. Er hatte ja das Ephod auf seiner Brust und auf dem Ephod waren diese 12 Edelsteine und auf jedem dieser Edelsteine stand was? Der Name eines Stammes. Und so stelle ich mir vor, wie das Öl läuft über diese Namen, über diese Edelsteine, über die Brüder, die, wenn Gottes Wille geschieht, in Eintracht beieinander sind. Ich habe mir heute Morgen, habe ich fast noch mal eine eigene Predigt geschrieben, aber fürchtet euch nicht, glaubt nur, nur ein paar Gedanken daraus picken. Das Wort Einheit ist ein sehr beliebtes Wort. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir ein menschlich gefärbtes, völlig anderes Konzept haben, was Einheit meint als Gott. Ich habe mir nur so ein paar Bibelstellen zusammengetragen, die etwas zum Thema Einheit sagen. Paulus zum Beispiel warnt im Brief an die Römer die Geschwister und sagt, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Ja, ist das christlich, Leute zu meiden? Die Trennungen und Ärgernisse bewirken? Scheinbar schon. In meiner Bibel steht sie, Susanne kann ja mal nachgucken, Römer 16 war das. 1. Korinther 1, da ist er schon wieder am Ermahnen, der Paulus. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden. Wenn er mich ermahnt, ich soll einmütig sein mit euch, dann heißt das, ich habe die Verantwortung, richtig? Das heißt, ich kann mich zur Einheit und Einmütigkeit entscheiden. Ich kann mich sozusagen einfach mal dazustellen und meine Klappe halten. Das ist möglich. Es fällt manchmal schwer, ich weiß das. Aber es ist möglich und das ist cool. In Matthäus 18 sagt Jesus, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, sollte dieses große Wunder geschehen, dass zwei Menschen sich eins machen im Gebet. Hey, wie cool ist das? Dann bin ich mitten unter ihnen und dann gebe ich ihnen, worum sie bitten. Jesus hat gebetet in Johannes 17, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie in uns eins seien. Das ist, glaube ich, nur mit Gott möglich. Das ist wirklich nur mit Gott möglich. Und was hat Jesus gesagt? Dass an der Liebe, die wir zueinander haben, die Welt da draußen sehen wird, dass wir seine Jünger sind. Dass wir uns nicht verzetteln in Grabenkämpfe, sondern dass wir Dinge gemeinsam durchziehen. dass jeder seinen Platz findet, ob er jetzt der Armhochhalter, der Kämpfer oder in der letzten Reihe der Kriegsschar ist. Das ist überhaupt nicht wichtig. Also mir ist das nicht wichtig. Ich werde zum Wechsel bereit. Ehrlich, ich werde zum Wechsel bereit. Wichtig ist, ich will einfach nur da sein, wo Gott mich hingestellt hat. Das ist der beste Platz. Ob dann mein Gesicht in der Zeitung babscht oder keiner von mir weiß, ist mir relativ egal. Das Zweite wäre mir ehrlich gesagt lieber. Aber es ist letzten Endes egal. Wenn wir den Platz suchen und einnehmen, den Gott für uns hat und treu sind in Einheit und Unterstützung. Es geht um die tiefe Verbindung und Einheit, die jeder einzelne Christ mit Gott haben sollte. Nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen verschiedenen Christen, der oft Einheit genannt wird oder Einerleiheit. Ne? So, wir machen alle das Gleiche. Ja, Jesus ist herausfordernd. Ich bespringe meine, vielleicht mache ich daraus meine eigene Predigt. Jesus sagt ja dann auch so krasse Sachen, Lukas 12, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Moment, Jesus. Moment, Pause. Die Bibel sagt, du bist der verheißene Friedefürst, ne? So nennt man ihn doch, Geistesfriedens, Friedefürst. Und Jesus sagt hier, der kommt überhaupt nicht, um Frieden zu bringen. Kommt er, um Stress zu bringen? Was bringt er denn? Nein, sage ich euch, vielmehr Entzweiung. Diesen Widerspruch kannst du jetzt zu Hause mit deiner Bibel in der Hand mal auflösen. Das mache ich jetzt einfach nicht. Ist gemein, gell? Selber lesen. Wer selber liest, der ist schlau. Und in Markus 3, wo dann seine Mama kommt und seine Geschwister und die kommen nicht zu ihm, weil die Menschen ihn drängen, weil er die Leute alle heil macht. Und die sagen, ey, geh mal da raus, deine Familie ist da. Und dann sagt er, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Weil wer ist meine Mutter, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, der den Willen Gottes in der Gemeinde hört und abnickt, der immer in Gottesdienst geht, in die Zelle und schleimig grinst und alles abnickt, aber eigentlich anders lebt. Ist die Susanne, guck mal nach, vielleicht findet sie es vor 12 Uhr noch. Nee, der ist mein Bruder. Oder Jesus sagt eigentlich, lass es mich mal anders formulieren, der mir nahesteht, ist der den Willen des Vaters tut. Und ich habe tolle Blutsverwandte, und ich habe tolle geistliche Verwandte. Und die Nähe findet eigentlich immer dort statt, wo wir beide nah bei Gott sind. Also so geht es mir. Es ist manchmal traurig, weil wir es uns anders wünschen, dass Familie und geistliche Familie, dass sich das deckt. Ne, das wünschen wir uns, dass wir da gut miteinander stehen. Aber im Zweifelsfall, wenn du Jesus nachfolgst, wird dich das von Menschen trennen, die dir vielleicht natürlich nahestehen, aber die Gott nicht nachfolgen wollen oder die Kompromisse machen. Das ist so. Es ist traurig, aber es ist auch wichtig, weil nur so kannst du klar nachfolgen. Und Jesus hat gesagt, dass das normal ist, dass das dazugehört. Und deswegen brauchst du deinen Hermon, deswegen brauchst du den Platz auf der höchsten Höhe, deswegen brauchst du deinen Platz auch in der Gemeinde und das Wissen darum, was Gott von dir will, wo Gott dich hingepflanzt und hingestellt hat und hinberufen hat. Weil das ist der Platz, wo du am besten geschützt bist. Und wenn da ein Platz ist, zum Beispiel Josuas Platz, ganz vorne im Schlachtfeld, in Konfrontation mit dem Feind, vielleicht dienst du Menschen, die genau von der amalekitischen Seite auf dich zukommen. Bringst du jetzt natürlich nicht um, ne? Sondern es sind ja geistliche Kämpfe. Unser Feind ist heute nicht Fleisch und Blut. Vielleicht bist du genau dahin gerufen. Und Gott stellt sich zu dir, aber du darfst auch wissen, du bist nicht alleine. Hinter dir kommen die anderen in den Schlachtreihen und haben auch ihre Waffen gezogen und stehen mit dir. Ist das ein gutes Bild? Und manche denken, dass wenn ich vorne bin im Schlachtfeld oder wenn ich was wage für Gott, dann greift der Feind mich mehr an. Weiß ich nicht. Eins weiß ich. Gott ist ein guter Armeeführer. Und wen beschützt eine Armee mehr? den einfachen Soldaten, der seine Grundausbildung gerade macht, oder den Offizier, General oder wen auch immer? Wer kriegt mehr zur Seite gestellt? Wer kriegt mehr Schutz? Wer kriegt die gepanzerten Scheiben? Der einfache Soldat? Hallo, seid ihr noch wach? Der Oberste. Ist Gott ein schlechter Heerführer? Ist er schlechter als menschliche Heerführer oder Verantwortliche? Mm-mm. Wenn du was wagst für Gott, wenn du vorne stehst und es ist dein Platz, hast du den fettesten Schutz, den du dir vorstellen kannst. Amen. Lasst uns doch mal an einen großen Gott und einen kleinen Teufel glauben. Lasst uns die Bilder, wo sie vielleicht noch schief hängen, gerade rücken an der Stelle und mutig sein. Ja, Amen. Lasst uns doch bitte stehen und miteinander beten. Und wenn du mitbeten willst, dann mach nochmal das, was von eben liegt, deine Hand auf dein Herz. Ich bete laut und du kannst innerlich dazu Ja und Amen sagen und am Schluss auch ein lautes Amen. Und Herr, mein Gebet heute Morgen ist, ich möchte positioniert werden von dir auf dem Platz, den du für mich ausgesucht hast. Und Gott, ich wünsche mir mehr als alles andere, mehr als Weisheit oder die Geistesgaben, und die wünsche ich mir ganz doll, die liebe ich. Aber mehr als das will ich, dass ich ein treues Herz habe, Gott. Das ist die Grundlage. Herr, lass mich sein wie Aaron und wie Hur, die da sind, wenn sie gebraucht werden. Hilf mir, Herr, müde Arme hochzuhalten und zu unterstützen. Und Herr, ich erkläre heute Morgen, dass ich dir neu vertraue. Und ich bitte um Vergebung, wo ich dir nicht vertraut habe. Wo ich die Herausforderungen meines Lebens versucht habe, selber zu lösen und nach menschlichen Maßstäben, nach Strohhelmen gegriffen habe und nach Dingen Ausschau gehalten habe, die es vielleicht besser machen könnten. Herr, ich lasse diese Strohhelme heute Morgen los und ich schlage ein in deine Hand, die ausgestreckt ist für mich. Du bist mein Gott, der für mich kämpft. Du, Gott, bist mein Versorger und du bist mein Kriegsbanner. Herr, ich werfe alle Sorgen auf dich und ich bitte dich nochmal, vergib mir, wo ich dir nicht vertraut habe. Und Vater Gott, in Jesu Namen möchte ich mit deiner Kraft alle Amalekiter meiner Zeit ausrotten, damit meine Kinder und Kindeskinder und nachfolgende Generationen diese Schlachten nicht mehr kämpfen müssen. Ich möchte meinen Auftrag treu ausführen und meiner Generation treu dienen an dem Platz, den du mir gegeben hast. Und Heiliger Geist, ich kann das nicht. Heiliger Geist, ich brauche dich und ich will. Ich fülle mich neu. Fülle mich neu mit Kühnheit zum Krieg. Fülle mich neu mit Kühnheit und Zuversicht, die auf den Sieg vom Himmel her wartet. Und stärke mich an meinem inneren Menschen, dem Bewusstsein der Liebe Gottes, die für mich ist, für mich, für mich, für mich ist. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Bleib doch bitte noch einen Augenblick stehen, verschließ dir die Augen und ich möchte fragen, ist jemand da heute Morgen und du hast Gott noch nie bewusst dein Leben gegeben? Mit dem Namen Jesus kannst du nicht so richtig was anfangen und du hast ihm noch nie deine Lebensschuld übergeben in einem Gebet, noch nie zu Jesus gesagt, ich brauche dich. Dann zeig mir das doch mal, wenn du das heute Morgen ändern möchtest, wenn du Jesus dich neu ausliefern möchtest oder zum ersten Mal. Okay, danke schön. Dann komm du doch nach vorne, wir beten zusammen. Und wenn noch jemand kommen möchte, dann komm auch nach vorne. Du kannst es auch gerne wiederholen. Das kann man nicht zu oft machen, sich Jesus hingeben. Glaubst du das? Amen, der Bernd und ich, wir glauben das. Und der andere Bernd und ich auch. Halleluja. Halleluja. Und Vater Gott, komm, wir knien uns. Und ich lade dich ein, dass du mir nachsprichst und Gemeinde, ihr könnt es einfach nochmal mitsprechen. Herr Jesus Christus, ich liefere dir mein Leben aus. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich Sünde Raum gegeben habe. Mach mein Leben neu. Stell mich auf meinen Platz. Ob auf dem Berg oder auf dem Schlachtfeld. Lass mich meinen Platz finden und einnehmen. und in deiner Kraft meinen Auftrag ausführen. Danke für dieses Vorrecht, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.